Gelegenheit macht Diebe. Das ist ein Sprichwort, das sich immer wieder bewahrheitet. An Ostern wurde Frau Kaufmann zur Eierdiebin. Sie schummelte beim Bezahlen an einer Selbstbedienungskasse und kaufte 6 Eier zum Preis von einem. Eigentlich wollte ich gar nicht klauen, sagte sie. Doch als sie sah, dass sie das Etikett auf der Eierschachtel 6x1 hätte einscannen sollen, tat sie es trotzdem nur einmal. Die Deliktsumme ist überschaubar, oder? Aber das Erstaunliche dabei ist, dass sie sagt, ja, ich bin eine ehrliche Frau. Nie im Leben würde ich eine Packung Eier in die Handtasche stecken, um diese zu klauen, sagt sie. Als die Gelegenheit jedoch günstig war, sei sie in Versuchung geraten. Wenn nun die Frau, die brave Frau Kaufmann, zu Diebin wird, wie sieht es dann bei allen anderen aus? Interessant in diesem Zusammenhang, ja, alle schauen auf diese Frau Kaufmann und sagen, mega schlimm. Aber wie ist es das, wenn Supermärkte der Kunde bezahlt den gleichen Preis, wie wenn der an einer besetzten Kasse vorbeigegangen wäre. Ist das nicht Diebstahl? Die Marge wird erhöht, indem der Supermarkt weniger Kassiererinnen beschäftigen muss und bezahlen muss. Ist das nicht Diebstahl? Geschweige von den Produktionskosten, oder? Dass so viele Produkte für Dumpinglöhne in Entwicklungsländern produziert werden, damit wir für 2,50 Franken irgendetwas kaufen können. Stehlen hat sehr viele Facetten und wir alle sind davon betroffen. Wer von euch wurde auch schon mal bestohlen? Also, als ich in die Schweiz kam, wurde ich mit großen Vorurteilen konfrontiert. Die Rumänen kommen, oder? Aber ziemlich bald musste ich erkennen, dass auch in der Schweiz viel gestohlen wird, nicht nur von Rumänen. In den letzten 6 Jahren, 7 Jahren wurden uns 3 Velos gestohlen. Ärgerlich, einfach ärgerlich. Und ich glaube nicht, dass es Rumänen waren. Was denkt ihr, was sollte man mit Diebe tun? Was würdet ihr sagen? Wie sollte man sie bestrafen?
Dass sie dem zurückbringen, was gestohlen
ist. Nur das? Also, wie müsste man die bestrafen? Ja?
Gegenüberstellen dem Opfer.
Und dann? Das ist mir zu wenig, irgendwie. Also, müsste nicht etwas mehr kommen.
Also ich nehme ihn auf der Seite und rede ganz deutlich mit ihm und sage, du lass mal die mit dir reden. Du weißt, dass du da gestohlen hast, oder?
Und einfach gehen lassen nachher.
Nein.
Es muss doch Konsequenzen haben, oder? Also das ist nicht einfach so, ja. Anzeige. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Wir alle haben es schon getan. Wer kann sagen, ich habe noch nie in meinem Leben gestohlen? Nichts, wirklich, nicht mal eine Nadel. Wer kann das sagen? Wir alle haben es schon getan. Es fängt schon in der Kindheit an. Von den Kindern bis zu den großen Unternehmern. Überall gibt es Diebe. Aber keiner von denen möchte selber ausgeraubt und betrogen werden. Das will von uns niemand von uns. Wir wollen einander vertrauen und keine Angst voneinander haben, oder? Wir kommen heute in unserer Serie die 10 Besten zum 8. Gebot aus dem 2. Mose 20, 15, wo wir lesen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht stehlen. Gott hat mit diesem Gebot eine enorm wichtige Grundlage für das Zusammenleben gegeben. Wenn wir uns nach diesem Gebot orientieren würden, dann würde ein großes Vertrauen herrschen. Ein starkes Miteinander. Wir hätten viel weniger Sicherheitskosten. Wir würden sehr viel Geld sparen damit und die Beziehungen würden ganz anders aussehen. Stell dir vor, wir würden in einer Welt leben ohne Diebstahl. Du könntest in der Nacht die Haustür einfach offen lassen. In der Body müsstest du nicht Angst haben, dass deine Wertgegenstände verschwinden. Kein krampfhaftes Festhalten an der Handtasche beim Bahnhof. Es wäre fast ein Paradies auf Erden, eine Welt ohne Diebstahl. Schon immer war der Besitz die materielle und rechtliche Grundlage für die Freiheit. Wer seinen Besitz verlor, musste in die Sklaverei. Und das Volk Israel musste genau das erleben. Es ging ihnen lange gut in Ägypten, aber dann wurden sie beraubt. Man hat ihren Besitz beraubt und sie zu Sklaven gemacht. Sie mussten hart arbeiten, ohne einen Lohn zu empfangen. Sie wurden ausgebeutet, wie Tiere ausgenutzt. Sie hatten keinen Schutz. Aber Gott greift in diese Geschichte ein. Er befreit sie mit starker Hand und veranlasst sogar, dass die Ägypter ihnen Geschenke geben, oder? Plötzlich haben sie wieder Eigentum, Privatbesitz. Und Gott bringt dieses Gebot und sagt, du sollst nicht stehlen. Und damit sagt er in erster Linie, du hast wieder Besitz. Du bist kein Sklave mehr, du hast Eigentum und ich will damit dein Besitz schützen. Und weil ich dein Besitz schütze, sollst du auch den Eigentum des anderen achten. Du sollst nicht stehlen. Heißt, du sollst nicht etwas nehmen, was nicht dir gehört. Gestohlen werden Tiere, Gegenstände, Geld, Menschen oder Zeit. Stehlen hat so viele Facetten. Da denken wir schnell an Taschendiebe, oder? Was kommt euch noch im Sinn? Einbrecher. Identitätsdiebstahl im Internet. Plötzlich kauft jemand Sachen mit meiner Karte. Als Kind habe ich mal von meinen Eltern Geld gestohlen. Und die haben es herausgefunden. Und wisst ihr, was passiert ist? Das Vertrauen wird gestört, oder? Die mussten das Geld woanders verstecken. Das ist nicht schön, oder? Kennst du das auch? Das Problem ist, die Beziehungen werden gestört. Es entsteht Misstrauen, Angst, ich kann dir nicht mehr vertrauen. Das ist das große Problem beim Stehlen. Was alles gestohlen wird. Hotelhandtücher werden gestohlen, Geschirr besteckt, Geräte werden, die Föhn werden gestohlen. Oder? Darum, die sind ganz gut befestigt in den Hotels. Oder? Unglaublich, was alles gestohlen wird, auch vom Arbeitsplatz. Scheren, Papier, Post-it, Locher, Pflaster, Tintenpatronen, Werkzeuge, ganze Geräte werden gestohlen. Unglaublich. Die großen Supermärkte haben nicht so Angst vor den Dieben, sondern es wird mehr von den eigenen Mitarbeitern gestohlen als von den Auswärtigen. Unglaublich, wie viel gestohlen wird. Stehlen geschieht immer heimlich und hat darum viel mit Unehrlichkeit zu tun. Aber stehlen ist auch, wenn ich meine Steuererklärung ein bisschen optimiere, oder? Wenn ich etwas auslasse oder wenn ich sage, du, die Stadt hat eh genug und ich arbeite fleißig und du, lassen wir das mal sein. Ich rede nicht darüber oder ich schreibe das nicht auf. Wenn man die Abgaben für den Staat nicht rechtzeitig bezahlt, wir berauben den Staat und die gesamte Gesellschaft. Oder Schwarzarbeit, das ist auch so etwas, oder? Dass man das nicht bezahlt. Im Volksmund heißt es, lass dich nicht erwischen, oder? In der Bibel heißt es, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Auch geistiges Eigentum kann gestohlen werden. Texte, Songs, Musik, Filme, Softwares, Erfindungen. Firmen müssen Millionen zum Schutz ihrer Produkte ausgeben. Unglaublich. Aber ein klassisches Beispiel vom Diebstahl vom geistigen Eigentum ist etwas, was wir sehr gut kennen. Abschreiben in der Schule bei den Prüfungen. Das ist auch Diebstahl vom geistigen Eigentum. Ich stelle das Wissen von jemand an. Wer hat noch nie abgeschrieben in der Schule? Super, ich gratuliere dir. Da haben wir wirklich ein Exemplar von besonderer Ehrlichkeit. Unglaublich. Bei mir war es nicht ganz so. In den Teenagerjahren haben wir ganze Methoden entwickelt, wie man abschreiben kann. So ganz kleine Zettel hier versteckt. Und es war enorm abenteuerlich, wirklich, bei den Prüfungen. Aber irgendwann hat Gott mir klar gemacht, hey, das ist Diebstahl. Und ich habe aufgehört damit. Betrug fängt im Kleinen an. Wenn man die Parkuhr nicht zahlt, wenn du an der Kasse zu viel Geld zurückbekommst und du sagst nichts, plötzlich hast du einen Franken mehr. Sagst, oh, so schön. Schwarzfahren. Aber nicht nur Gegenstände kann man stehlen, sondern auch Zeit kann gestohlen werden. Wisst ihr wie? Zu spät zur Arbeit kommen, in der Arbeitszeit Privatgeschäfte tätigen, Stunden falsch aufschreiben. Es fängt oft ganz klein an. Aber auch, ich habe gedacht, auch in der Familie können wir Zeit stehlen, auch in der Ehe. Die Zeit, die eigentlich meine Frau gehört, ich stelle ihr diese Zeit, indem ich irgendetwas anderes tue. Die Zeit, die eigentlich für meine Kinder da wäre, stelle ich sie, indem ich sonst irgendetwas mache. Auch Zeit kann gestohlen werden. Und es fängt oft ganz klein an. Jesus sagt in Lukas 16, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Es geht deshalb darum nicht, wie viel du gestohlen hast. Diebstahl ist Diebstahl. Stellen ist aber auch, wenn der Arbeitgeber zu tiefe Löhne zahlt, er aber immer mehr Umsatz macht. Wenn Angestellte ausgebeutet werden, wenn sie dauernd unbezahlte Überstunden machen müssen, wenn Handwerker nicht rechtzeitig für ihre Arbeit bezahlt werden, das ist Diebstahl. Auch in der Arbeitswelt wird so viel gestohlen. Auch in den höheren Etagen wird gestohlen. Dort geht es nur um Millionenbeträge. Stellen ist auch, wenn Konzerne in den armen Ländern Rohstoffe im großen Stil abbauen und ganze Urwälder abgeholzt werden. Ich habe letztens gelesen, Nestle hat in Äthiopien die Wasserrechte gekauft und pumpt 50.000 Liter pro Stunde Wasser aus Äthiopiens Boden, während im Land eine große Dürre und Hungersnot herrscht. Das ist Diebstahl. Menschen sterben und die verkaufen Wasser. Wir denken oft, ja, das hat nicht direkt mit uns zu tun, oder? Wir können ja nichts dafür, was in Äthiopien passiert. Aber Nestle wird zum Beispiel durch Steuergelder aus der Schweiz subventioniert durch das Schoki-Gesetz. Oder unser Konsumverhalten. Es gibt Angebot und Nachfrage, oder? Wir beeinflussen durch unseren Konsum, was alles produziert wird und wo das produziert wird. Von dem her haben wir auch hier eine Verantwortung und mit dem Fairtrade ist es noch nicht getan. Aber wenn wir nur überlegen würden, wie viel Lohn wurde dem bezahlt, der meine Kleider produziert hat? Vielleicht $1 pro Tag? Es geht nicht darum, dass wir ständig ein schlechtes Gewissen, dass wir uns gar nichts mehr leisten, aber dass wir überlegen, hey, wo kann ich bewusster einkaufen? Wo kann ich auch mal verzichten? Wo kann ich auch lokal, also die Region fördern? Ich Aber wisst ihr was? Es geht noch weiter. Am schlimmsten ist es, wenn Menschen gestohlen werden. Noch nie zuvor gab es so viele Sklaven wie heute. Wirklich. Es gibt heute noch Arbeitssklaven, die keinen Lohn empfangen. Es gibt heute noch Menschenhandel und Sexsklaverei. Das ist ein Riesenthema. Nicht nur irgendwo weit weg, auch in der Schweiz gibt es offiziell über 10.000 Opfer von Menschenhandel. 10.000, das ist viel. Kinder, Frauen und Männer, die zur Prostitution gezwungen werden, ihre Würde und ihre Freiheit werden beraubt und sie haben keine Stimme, um sich verteidigen zu können. Aber wisst ihr was, stehlen ist nicht nur etwas, was wir untereinander tun, auch Gott können wir berauben. Habt ihr das gewusst? Wir können auch von Gott stehlen. In der Bibel heißt es, der Eigentümer, Gott ist der Besitzer eigentlich von dieser Erde. Er ist der Schöpfer, ihm gehört alles und wir sind nur Verwalter. Und wie wir damit umgehen, hat einen Einfluss. Wir haben nichts in dieser Welt gebracht, wir haben nichts, was wir nicht empfangen haben. Und um unser Herz vor Habgier zu schützen, hat Gott es so angeordnet, dass wir etwas von dem, was wir empfangen, auch weitergeben. Ihm zurückgeben, den Bedürftigen geben. Und in Maleachi 3, 8 bis 10 finden wir eine ganz spannende Aussage. Hier heißt es, darf ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Aber er fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Ja, wir können schon sagen, ja, das ist im Alten Testament, das Volk Israel und so weiter. Aber könnte sein, dass auch das Prinzip dahinter auch uns gilt? Dass wir nicht nur an uns denken, wie wir unser Reich bauen und wie wir noch mehr haben, sondern dass wir auch an Gottes Reich denken. Und wenn wir das nicht tun, dann berauben wir Gott selber. Aber warum stillt der Mensch überhaupt? Was denkt ihr? Warum stillt der Mensch? Misstrauen. Die Wurzel liegt eigentlich immer im Mangel. Genauer gesagt, im mangelnden Vertrauen. Ein Mensch, der vertraut, der stillt nicht. Ein Mensch, der erfahren hat, ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich versorgt. Der stillt nicht. Das Volk Israel wurde befreit, oder? Und dann haben sie in der Wüste immer wieder erlebt, wie Gott sie versorgt hat, mit Mana, mit Wasser, mit Fleisch. Damit hat Gott gezeigt, ich sorge für euch, ihr könnt mir wirklich vertrauen. Dem Diebstahl liegt immer der Mangel als Grundlage. Ich habe den Eindruck, mir fehlt etwas. Oder mir fehlt wirklich etwas. Oder ich habe das Gefühl, ich hab Mangel. So viele Menschen leben in einer Mangelmentalität. Beobachte mal, was in deinem Gehirn alles abläuft. Zum Beispiel, ich habe zu wenig Zeit, zu wenig Geld, zu wenig Kunden, zu wenig Mitarbeiter, zu wenig Budget, ich bin zu wenig kompetent, zu wenig gebildet, zu wenig gut, zu wenig schön, ich komme zu kurz. Oder? Ständig zu wenig, zu wenig, zu wenig, zu wenig. Und wir merken nicht, dass wir in einer Mangelmentalität sind. Sklavenmentalität. Die Sklaven haben den Eindruck, ich habe zu wenig, ich habe zu wenig, ich habe zu wenig. Und wisst ihr, Erneuerung fängt nicht beim Verhalten an, sondern beim Denken. Dass wir anfangen, anders zu denken. Dass wir anfangen, anders über Gott und über uns selber zu denken. Wer ist Gott für dich? Wie ist er wirklich? Wenn ich glaube, dass Gott distanziert ist, dass er mit mir nichts zu tun haben will, dass er geizig ist, dann werde ich selber schauen, dass ich meinen Mangel ausfülle, oder? Aber wenn ich glaube, dass Gott mein Befreier ist, wenn ich glaube, dass Gott mein Versorger ist, dann werde ich ihm vertrauen und dann werde ich nicht stehlen. Wer bin ich? Ich bin kein Sklave mehr. Ich bin ein Kind von Gott. Und wisst ihr, wer dieser Gott ist, wer mein Vater ist? Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der ist so reich, der hat alles, oder? Deshalb brauche ich nicht zu stehlen. Deshalb kann ich vertrauen, dass er für mich sorgt. Und Gott hat dem Volk Israel in der Wüste bewiesen, ich bin ein großzügiger Gott. Ich versorge euch. Doch die Armuts- und Mangelmentalität mussten sie noch überwinden. Und auch manche von uns sind dieser Mentalität verfallen. Armuts- und Mangelmentalität. Ich habe zu wenig. Ich habe nie genug. Ich bin arm. Gott ist nicht ein Sklaventreiber. Er ist dein Vater und du bist kein Sklave mehr, du bist ein geliebtes Kind. Und Gott sorgt für seine Kinder. Und er hat es nicht nur in der Wüste gezeigt, dass er großzügig ist, sondern auch, indem er seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat. Im Römer 8, 32 lesen wir, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Alles andere heißt nicht Luxus oder nicht weiß ich was, sondern alles, was wir zum Leben nötig haben. Gott schenkt gerne, er ist großzügig. Aber unsere größte Not ist nicht materielle Art, finanzielle Art. Unsere größte Not ist geistlicher, ist die geistliche Not, dass wir unser Leben ohne Gott führen wollen, dass wir mehr dem materiellen Vertrauen, der Schöpfung mehr als dem Schöpfer vertrauen. Und dann bestehlen wir Gott. Wir rauben Gott seine Ehre. Wir berauben ihn. Und dann geht die Beziehung zu Gott kaputt, die Beziehung zueinander geht kaputt. Und wir laden Schuld auf uns. Wie die Frau, die gestohlen hat. Sie muss bestraft werden, oder? Sie wird gebußt, oder? Und oft rufen wir nach Gerechtigkeit und sagen, ja, eigentlich, die soll man bestrafen, all die Diebe. Aber auch wir müssen bestraft werden, oder? Und die Bibel sagt, die Strafe für die Sünde ist der Tod. Deshalb ist Jesus Christus gekommen und am Kreuz hat er sein Leben gegeben für uns, damit wir nicht bestraft werden. Und sein Angebot ist, wir machen einen Tausch. Ich nehme deine Schuld und ich gebe dir meine Vergebung. Ich nehme dir nichts weg, nur deine Schuld und ich schenke dir totale Vergebung. In Johannes 10,10 sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Wer ist der Dieb? Wer ist der Dieb? Der Teufel. Er ist der Dieb. Und wenn ich stelle, bin ich einer von ihm. Er raubt dir Gesundheit, er raubt dir die Lebensfreude, er raubt dir deinen Besitz, er raubt dir deine Beziehungen, die Beziehung zu Gott. Er wird dir alles rauben. Und solange du dich nicht bewusst aus einem Machtbereich herausgenommen hast, solange du nicht bewusst gesagt hast, Jesus, ich will zu dir gehören, bist du immer noch unter seinem Einfluss und er kann mit dir machen, was er will. Aber das Angebot von Jesus steht klar. Ich bin aber gekommen, sagt Jesus, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Nicht alles, was wir uns wünschen, aber alles, was wir zum Leben nötig haben. Und vielleicht bist du da und hast gemerkt, ja, der Teufel hat mir wirklich viel geraubt. Dann komm zu Jesus. Sag Jesus, komm du in meinem Leben und er wird dir dieses Leben in ganzer Fülle schenken und er wird dir das erstatten, was der Teufel dir geraubt hat. Vielleicht hat Gott dich heute Morgen überführt und du merkst, ja, auch ich habe einiges gestohlen. Aber was soll ich tun? Bekenne es in erster Linie Jesus. Es heißt in 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist der Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Im Alten Testament war es auch so, dass man das Doppelte erstatten musste, wenn man gestohlen hat. Oder beim Zachäus, oder? Sehen wir, was er getan hat. Er hat eine radikale Entscheidung getroffen, als er Jesus begegnet ist. Das heißt hier, Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Unglaublich. Jesus hat ihm nichts gesagt, er hat nicht gesagt, ja, bring das zurück. Aber er hat selber den Wunsch gehabt. Du musst nicht das Doppelte oder das Vierfache zurückgeben, aber wenn es noch möglich ist, ist nicht immer möglich, erstatte das Gestohlene, mach reinen Tisch. Ich habe den Eindruck, dass es hier jemand ist, eine Person, die gestohlen hat vor einiger Zeit und seitdem leidet die Person unter Angstattacken, Angststörungen. Mach reinen Tisch, damit die Ängste verschwinden. Im Epheser 4, 28 lesen wir auch, wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Hier sehen wir, was für Werte dahinter stecken, hinter diesem Gebot. Fleiß und Großzügigkeit. Menschen, die Gott als ihren Vater haben, sind fleißige Menschen. Sie arbeiten. Arbeit ist übrigens kein Fluch nach dem Sündenfall. Nein, Arbeit gehört dazu. Wer kann? Und wir sollen eigentlich als Kinder von Gott, sollen wir die fleißigsten Menschen, die besten Mitarbeiter, die besten Arbeitgeber. Und Menschen, die Gott als Vater haben, sind auch großzügige Menschen. Sie lieben es, andere zu beschenken. Sie lieben es, den Armen zu helfen, die Notleidenden zu unterstützen. Warum? Weil sie keine Angst haben müssen, zu kurz zu kommen. Weil sie wissen, Gott sorgt für mich. Paulus gibt sich selber als Vorbild, wenn er schreibt in Apostelgeschichte 20, 35, mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Geben ist viel besser als Nehmen. Das macht uns glücklicher. Wenn du großzügig bist, wenn du immer wieder etwas gibst, realisierst du, dass du mehr als genug hast, dass Gott dich so gesegnet hat. Du sollst nicht stehlen. Das bedeutet positiv, sei zufrieden mit dem, was du hast. Danke Gott für das, was er dir geschenkt hat. Arbeite fleißig, damit du auch anderen beschenken kannst. Führe ein Leben der Großzügigkeit. Du sollst nicht stehlen. Zielt vor allem auch auf unsere innere Haltung. Sei ein Mensch, der zuverlässig ist, dem man vertrauen kann. Indem Gott uns dieses Gebot gibt, will er nichts anderes, dass wir Beziehungen führen, die vom Vertrauen geprägt sind. Ich weiß nicht, was für dich dran ist. Vielleicht hat Gott dich an einen Diebstahl, einen konkreten Diebstahl erinnert. Bring das in Ordnung. Vielleicht ist es dran, dass du dein Konsumverhalten überdenkst. Vielleicht musst du bei der Arbeit etwas ändern, der Umgang mit der Zeit. Oder vielleicht ist es dran, von Habgier frei zu werden, indem du regelmäßig etwas spendest, etwas gibst, damit dein Herz nicht länger am Besitz hängt. Vielleicht ist dir bewusst geworden, dass du Gott selber beraubt hast. Fange an, dich regelmäßig in Gottes Reich zu investieren. Oder vielleicht hast du heute einfach realisiert, Gott hat mich dieses Jahr viel mehr gesegnet, als ich erwartet habe. Aber ich bin nicht viel großzügiger geworden damit. Gott gibt dir mehr, damit du großzügiger sein kannst. Gott schenkt dir einen Überfluss, damit du auch anderen helfen kannst. Frage Gott, wie kann ich konkret einen Lebensstil der Großzügigkeit führen? Nicht, was ein Mensch hat, ist entscheidend, sondern wer er ist. Nicht, was ein Mensch hat, ist entscheidend, sondern wer er ist. Durch den Glauben an Jesus Christus bist du ein Kind von Gott geworden und er gibt dir alles, was du brauchst. Deshalb wirst du den anderen sein Eigentum lassen. Du musst dich nicht mehr auf Kosten anderen bereichern, sondern du kannst ein Segen für die andere sein. Gottes Gebote sie nicht einengen, sondern sie führen in die Freiheit. Wenn wir einander nicht bestehlen, dann können wir einander vertrauen, dann können wir Beziehungen erleben, die verlässlich sind. Lasst uns aufstehen und Gott danken, dass er unser Leben schützen will. Danke, Vater, von ganzem Herzen, dass du ein großzügiger Gott bist, dass du uns all das gibst, was wir brauchen. Und wir bitten dich um Vergebung, dass wir oft aus einem Mangel heraus leben, dass wir immer den Eindruck haben oder oft den Eindruck haben, wir haben nicht genug und dass wir dir nicht vertrauen können. Wir bringen dir unseren Mangel an Vertrauen und wir bitten dich, lass uns immer mehr erkennen, wer du als Vater bist, dass du ein großzügiger Gott bist, dass du für uns sorgst. Herr, du hast es uns schon bewiesen in all diesen Jahren, wenn wir zurückschauen, du hast für uns gesorgt, du hast uns gegeben, was wir brauchen zum Leben. Wir danken dir dafür. Danke, dass du uns das Größte geschenkt hast, deinen Sohn. Danke, dass es Vergebung gibt, egal was wir gestohlen haben, dass es einen Neuanfang gibt. Herr, verändere du unser Denken in erster Linie, dass wir nicht länger als Sklaven leben, sondern als freie Menschen. Danke, dass du uns befreit hast. Und danke, dass wir eine Mentalität als Gottes Kinder entwickeln können. Befreit uns von dieser Armuts- und Mangelmentalität. Danke, Jesus, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen. Hilf uns, von dir zu lernen, großzügige Menschen zu sein, fleißige Menschen zu sein, ehrliche Menschen zu sein.